Herzlich willkommen bei KFB Predigt Online. Wir wünschen dir Gottes Segen beim Hören. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder Kontakt suchst, dann melde dich einfach unter office@kf-bruchsal.de.
Wirklich schön, wie die Kinder und wir uns ergänzen, eigentlich an denselben Themen dran sind, jeder mit einem anderen Spot, aber eben gemeinsam. Christen wurden ganz zu Beginn genannt als die des Weges sind. Und das merken wir auch und wir fragen uns ständig, ja, wie sind wir denn so unterwegs als Christen? Und wir fragen uns, wie haben wir denn da so zu sein als Christen? Was müssen wir da tun als Christen, um auch auf dem Weg zu bleiben? Das ist das eine, das ist wahr. Aber die Bibel lehrt uns auch, dass Christen dennoch bereits auch angekommen sind. Und auch daran müssen wir uns, und ich glaube, mehr als wir denken, mehr als je zuvor, daran müssen wir uns erinnern. Gegenseitig. Ich mache einen Anfang, wir tun das heute. Das Thema ist, ich habe es ein bisschen anders formuliert, nur unterwegs oder auch angekommen. Nur unterwegs oder auch angekommen. Man kann nämlich unterwegs sein, dass man das andere völlig vergisst. Weil das ist präsenter unterwegs sein, da ist Action, da muss man lernen und büffeln. Sven, das Bild war hervorragend, genau das ist es. Ich möchte daher mit einer beliebten Rubrik beginnen, in der KFB. KFB bildet. Bevor wir zum Wesentlichen kommen, das Wesentliche ist dieser Text her, möchte ich mit euch zwei Begriffe anschauen, etwas näher betrachten. Ihr braucht diese Begriffe euch nicht zu merken, ihr braucht sie nicht nur in Sprachgebrauch zu übernehmen, aber sie verdeutlichen, beschreiben etwas sehr Wichtiges, damit wir heute den Text vielleicht ein bisschen klarer sehen. Seit langem ist das Problem bekannt, das in der Psychologie so genannt wird, es gibt eine Unterscheidung zwischen extrinsischem und intrinsischem Glauben. Schon mal gehört die Worte? Lateinisch. Jemand von euch Latein gehabt? Ich auch nicht. Aber es gibt diese zwei Worte. Ich möchte euch sagen, was sie bedeuten. Extrinsisch bedeutet von außen her angeregt. Also nicht aus innerem Antrieb, sondern immer von außen wird etwas getan, um motiviert zu bleiben. Äußere Faktoren, um Motivationen zu beschreiben. Da muss viel von außen kommen, um den Antrieb zu haben, etwas zu tun und auf dem Weg zu bleiben. Und im Blick auf den Glauben heißt das, ein Glaube, der nur von außen angeeignet worden ist, der durch Tun und Handeln sich definiert. Alles von außen. Wir wissen, was wir zu tun haben, wir wissen, wie die Form und die Stile sind. Von außen. Und der Gegenbegriff intrinsisch bedeutet innerlich, nach innen gewendet. Und später hat man es auch nochmal umgedeutet, von innen her kommend. Intrinsische Eigenschaften gehören zum Gegenstand oder auch zu einer Person selbst und machen die Person zu dem, was sie ist. Und da ist wirklich ein Problem, dass gerade auch viele fromme Menschen krank werden. Ich kenne einige, die krank werden an ihrem Glauben. Die verzweifeln an der Frömmigkeit, weil er vielfach veräußerlicht oder prothetisch, also wie eine Prothese, angesetzt ist, aufgesetzt ist, einfach übernommen worden, ohne wirklich verinnerlicht zu sein. Also von den Eltern übernommen, nur von der Gemeinde genommen, nur mal im Buch gelesen, nur nachgemacht. Und es ist in der Regel so, dass dieser Glaube, der nur von außen übernommen worden ist, irgendwann zerbricht. Der trägt nicht. Der trägt nicht. Der gibt mir keine Kraft. Der erfüllt mich nicht. Der gibt mir keine Weisheit zu entscheiden. Der gibt mir keine Sicherheit. Der gibt mir keine Liebe für anderen, keine Freude, keine Befriedigung. Und irgendwann wendet man sich ab. Dass sowas wirklich ein Problem ist, darauf hat Jesus immer und immer wieder hingewiesen. Er hat den Pharisäern, die ihren Glauben wirklich ernst genommen haben, Das waren wirklich fromme Leute. Er hat ihnen hinterher gesagt, ihr achtet auf die Äußerlichkeiten wie niemand sonst. Warum? Weil ihr alles richtig machen wollt. Bei allem werdet ihr äußerlich sehr pingelig, was Frömmigkeit angeht. Und wie viele dieses Bild mit diesem Zollstock. Jesus sagt, ihr lauft sozusagen immer mit diesem Zollstock herum und messt bei allen Menschen und sagt ihnen, das ist kein tiefer Glaube, guck mal, nur so und so viel Zentimeter. Das ist kein Glaube, guck mal, nur ein Meter breit, der ist nicht weit genug. Oh, das ist aber ein enger Glaube, nur 2 Millimeter. Oh, das ist ein völlig abgehobener Glaube, du schwebst da 5 Meter über dem Boden. Und Jesus sagt ihnen und bei euch, wenn es um euren privaten Vorteil geht, wenn es um euer Leben geht, dann messt ihr Pi mal Daumen und seid sehr großzügig. Und je mehr man bei anderen oder auch an sich selbst das Äußere misst, ich bin so ein Messer für mich selber, dann merkst du, es reicht nie. Reicht nie. Kommt nie an. Geht immer besser. Ich bin nur unterwegs im Glauben. Ich bin immer nur unterwegs. Geht immer weiter. Kann ja noch tiefer und noch klarer verstehen. Immer noch unterwegs. Zu noch besser, zu noch heiliger, zu noch richtiger, zu noch tiefer. Und dann sucht man halt weiter nach extrinsischem Antrieb, der einen im Glauben hält. Man liest mehr, hört mehr. Man ist unterwegs von der Veranstaltung zu der, von der Bibelstunde zu der, von dem christlichen Konzert zu dem, von dem Anbetungsstil zu dem, von dem christlichen Buch zu dem, von der Gemeinde zu der Gemeinde und immer unterwegs. Ich bin weiter getrieben, unterwegs, komme nie wirklich irgendwo an. Warum? Weil es geht ja immer noch weiter, es geht ja immer noch tiefer, es geht ja immer noch besser, es geht immer noch höher, immer weiter, immer weiter, immer weiter. Auch im Glauben. Das aber ist ein Glaubensleben ständig unterwegs. Du kommst nie an. Kommst nie an. Ohne Ruhe, ohne Frieden. Ein Glaubensleben, das nur von äußerem Antrieb und Leistung her lebt. Es reduziert sich auf christliche Veranstaltungen, auf Hören, auf Konsumieren, Lernen, Studieren, Wissen, ohne innerlich auch mal irgendwo angekommen zu sein. Eine Glaubenstour reduziert auf äußere Formen, Gesetze, Anweisungen, Riten, die irgendwann mal als Pflichtprogramm abgespult werden. So ein Glaube zerbricht irgendwann. Oder er bleibt Dauerstress. Also man hetzt durch im Glauben, immer wach sein, immer mit Zollstock unterwegs, aber man ist nie angekommen. Das kann aber nicht das Leben sein, von dem Jesus hier mit seinen Jüngern geredet hat. Er redet von, ich will euch das Leben geben in Fülle. Was haben wir letzte Woche gehört? Ich lebe und ich will, dass auch ihr lebt. Lebt. Wie sieht denn das aus, dieses Leben? Johannes schreibt in Johannes 20 den Grund seines Schreibens. Ich möchte euch nochmal erinnern. Auch viele andere Zeichen hat nun Jesus vor seinen Jüngern getan. Die habe ich nicht aufgeschrieben in diesem Buch. Diese aber habe ich aufgeschrieben, sagt Johannes, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr glaubend Leben habt. Leben habt. Das heißt, auch im Evangelium geht es um die tiefe Sehnsucht nach Leben, die jeder von uns hat. Nach einem Leben direkt und intensiv und echt und nicht aus zweiter Hand. Kein aufgesetztes, nur von außen mit Reizen angetriebenes Leben. Wir wollen Brot zum Leben und bekommen oft nur Steine. Wir wollen Wasser des Lebens und bekommen Gift. Wir wollen Reinheit und bekommen Dreck. Wir wollen Frieden und bekommen Hass. Wir wollen Liebe und werden ausgenutzt. Wir wollen tiefe Befriedigung und bekommen nur einen schnellen Kick. Wir sehen uns alle nach Leben und bekommen nur einen Abklatsch von dem, was die Schrift unter Leben versteht. Und ich merke, dass das auch den Nachfolgern dieses Messias passieren kann. Der hier vorne steht inbegriffen. Wenn wir nicht aufpassen, was ist die Betonung bei diesem Christus? Was hat er uns gesagt? auch in der Gemeinde, ständig neue Fragen, ständig neue Standards, ständig neue Äußerungen, die man prüfen, denen man nachgehen muss, immer neue Situationen im Haus Gottes. Komm nie zur Ruhe. Es gibt so viele Gründe, warum wir oft so zerrissen und unzufrieden sind, auch als Christen, und innerlich oft so leer sind, weil uns das alles oft zu viel wird. Weil der Druck von außen so stark ist und wir tief innen leer sind und uns doch nach Fülle sehen. Nach Leben. Wonach sehen wir uns? Nach echtem Leben. Wir würden so gerne ankommen und wären so gern zu Hause. Sehnsucht ist das große Heimweh. Nach Leben. Ich möchte mit euch den Text für heute lesen. Der steht in Johannes 14, Verse 22 bis 31. Und ihr dürft noch lange noch sitzen. Von daher dürft ihr jetzt aufstehen. Wir wollen Worte Gottes lesen. Und lasst uns sehr, sehr wachsam sein, was Jesus hier sagt. Sie sitzen immer noch im Obersaal. Judas, Vers 22. Judas, nicht der Iskariot, spricht zu ihm: Herr, und was ist geschehen, dass du dich selbst uns offenbaren willst und nicht der Welt? Jesus antwortet und sprach zu ihm: Wenn jemand mich liebt, wird er mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wer mich nicht liebt, hält meine Worte nicht. Und das Wort, was ihr hört, ist nicht mein, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. Und dies habe ich zu euch geredet, während ich bei euch bin. Der Sachwalter aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Frieden lasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz werde nicht bestürzt. Sei auch nicht furchtsam. Ihr habt gehört, dass ich euch gesagt habe, ich gehe hin und ich komme zu euch. Wenn ihr mich liebtet, würdet ihr euch freuen, dass ich zum Vater gehe, denn der Vater ist größer als ich. Und jetzt habe ich es euch gesagt, ehe es geschieht, damit, wenn es geschieht, ihr glaubt. Ich werde nicht mehr vieles mit euch reden, denn der Fürst der Welt kommt und hat nichts in mir. Aber damit die Welt erkenne, dass ich den Vater liebe und so tue, wie mir der Vater geboten hat, steht auf, lasst uns von hier weggehen. Soweit die Worte Gottes. Gott, es ist so interessant und auch sehr offensichtlich, dass viele Menschen, auch in Kirchen, in Gemeinden nicht mehr das finden, was sie suchen. Deshalb verlassen sie Kirchen. Deshalb kommen sie auch nicht mehr. Man ist frustriert, man will nicht christliches Leben, das sich erschöpft im Streit über irgendwelche Dogmen. Man versteht nicht, warum äußere Riten die Antwort sein sollen auf die Sehnsucht, die da ist. Versteht keiner. Das alles kommt von außen und kann nicht trösten. Jesus hat hier einen ganz anderen Ansatz. Können wir die Frage miteinander hier bewegen? Bist du nur unterwegs im Glauben? Ja, wir sind unterwegs, um das gleich zu relativieren. Aber die Frage dem gegenüber ist, bist du dennoch auch innerlich wirklich angekommen, zur Ruhe gekommen, zum Frieden gekommen? Was heißt denn angekommen sein? Ich denke, aus dem Text her sehe ich drei Gedanken dazu. Angekommen sein bedeutet zuallererst und grundlegend eine Beziehung zu Gott zu haben, das angekommen sein. Und ich bin sehr bewegt von der Art und Weise, wie diese Nachfolger von Jesus an dieser Stelle aufmerksam Jesus zuhörten und sie daher Fragen hatten. Fragen. Und haben sie auch gestellt. In Vers 21, letzte Woche noch, da haben wir von Jesus diesen Satz gehört: Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer mich liebt, wird von meinem Vater geliebt. Und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbaren. Und dieses mich selbst ihm offenbaren, das war der Aufhänger für diesen Judas, jetzt eine Frage zu stellen in Vers 22. Herr, und was ist geschehen, dass du dich selbst uns offenbaren willst und nicht der Welt? Nachgefragt. Jesus, hab's nicht verstanden. Was willst du damit sagen? Johannes unterscheidet hier sehr sorgfältig zwischen den beiden Trägern des Namens Judas. Der eine ist Iskariot, und hier sagt er deutlich, nicht der. Also von allen Handlungen und Reden der Apostel ist dies der einzige Vers, der ein Wort dieses Judas festhält. Ihr findet keine anderen. Er war wahrscheinlich ein Mann weniger Worte. Und er stellt hier aber eine Frage. Und jetzt können wir hören, aufgrund seiner Frage, was Jesus dazu sagt. Judas hat gut zugehört und hat eine Frage zum angesprochenen Thema offenbaren. Die Jünger haben verstanden, dass es einen Unterschied gibt zwischen denen, die Jesus nicht nachfolgen und denen, die jetzt hier im Obersaal sitzen und zuhören. Denen will sich Christus offenbaren. Wieso offenbaren? Fragt Judas. Wir sehen dich doch, können dich direkt fragen, was meinst du genau, was ändert sich, wie soll das gehen offenbaren, was meinst du, Jesus? Und dann gibt Jesus ihm eine Antwort im Vers 23. Wenn jemand mich liebt, wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wohnung. Das heißt, die Offenbarung wird so beschrieben, wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Es wird in euch etwas geschehen, etwas Geheimnisvolles. Das wird passieren. In euch. Gott kam also nicht nur zu Weihnachten damals zu uns, sondern er tut das nach wie vor. Bis heute. Und es werden hier sowohl der Vater als auch der Sohn zukünftig nach dem Abschied von Jesus, das sind ja seine Abschiedsreden, in den Aposteln und bei allen anderen Nachfolgern Wohnung machen durch den Heiligen Geist. So wird er sich offenbaren, zukünftig, wenn er weg ist. Das bedeutet, dass die drei Personen der Gottheit sozusagen in das Leben eines Gläubigen einziehen und wohnen. Das Wort Wohnung ist das gleiche, wie wir in Vers 2 gelesen haben, 14 Vers 2. In dem Haus meines Vaters sind viele Wohnungen und ich bereite euch vor, diese Städte, sagt er doch. Ich bereite das vor, dass das möglich wird. Frage an uns, haben wir das nur äußerlich gelesen, was Jesus hier sagt, oder auch verstanden? Treibt uns das an, wow, Gott in mir und ich in Gott. Gott will unmittelbares Leben, ganz direkt. Jesus will uns nicht mit Steinen abspeisen, nicht mit frommen Paketen befrachten, nicht mit äußeren Riten langweilen, sondern er will, dass wir unmittelbar teilhaben an ihm selbst. An seinem Leben, das tief ist und echt ist und ewig ist. Das hat er hier verheißen. Schon hier den Aposteln, intern in diesem Obersaal. Das ist der elementarste Unterschied zur Welt. Und er sagt, es beginnt mit der Liebe zum Messias. Diese Liebe findet Ausdruck im Gehorsam und führt in die unmittelbare Gegenwart Gottes nach Hause. Angekommen. Der dreieine Gott wird kommen und Wohnung nehmen in uns. Das Evangelium redet von einem inneren Angekommensein, völlig unabhängig von äußeren Reizen. Von äußerem Tun. Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Ihr werdet nach Hause kommen. Also Jesus gebraucht ja in dieser Rede immer wieder sehr starke Ausdrücke und Beschreibungen. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Das sind starke Ausdrücke. Das geht gar nicht mehr enger. Und hier sagt er es wieder. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Das sind starke Ausdrücke. Ich in euch und ihr in mir. Und das ist seit Pfingsten Realität für alle, die wirklich glauben. Ein unmittelbarer, direkter Glaube, eine direkte Beziehung zu diesem Gott. Wir sind in Christus. Christus ist in uns. Paulus schreibt 2. Korinther 5, Vers 17, wenn jemand in Christus ist, ist er was? Eine neue Schöpfung. Galater 2,20, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist ein Lieblingsausdruck für Paulus. Der Christ ist ein Mensch, der in Christus ist und in dem Christus ist. Und Gehorsam als Christ bedeutet, dass Gott in uns wirklich zu Hause sein kann. Also Menschen haben von Natur aus eine Distanz zu Gott. Sie wissen gar nicht, wo Gott zu suchen und zu finden ist. Sie bekommen oft nur mittelbare Zugänge, die fremd sind, die sie nicht verstehen. Rituale, Gesetze, Forderungen, als Christ tut man das nicht. Und wenn du das machst und so. Von außen. Und Jesus erklärt das wahre Geheimnis, nämlich, dass seine Nachfolger unmittelbaren Zugang haben, tief und echt mit ihm. Wir in ihm und er in uns. Gott kommt selbst. Wer mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden. Ich werde ihn lieben und mich ihm selbst offenbaren. Das hat er gesagt. Gott, wir haben unser Wissen oft nur von anderen gehört. In eurem christlichen Eltern auch aufgewachsen. Und das war wertvoll. Es war für mich nichts Besseres, als das zu haben. Aber vieles war nicht tief drin in mir. Ich musste es nochmal überprüfen. Manches hat sich bestätigt, manches sehe ich anders. Das gehört dazu. Es muss in mir selbst Realität werden. Und davon redet Jesus hier, dass das zukünftig sein wird, dass er jedem einzelnen seiner Kinder so begegnet, ganz persönlich. Und so wird sich Jesus weiter offenbaren. Dieses Wort im Vers 23 bedeutet zur Ruhe gekommen sein, zu Hause sein. Eine innerliche, unbeschreibliche Überzeugung zu haben, die mich zum Frieden führt. Und davon wird Jesus gleich auch reden. Aber hier beginnt diese Ruhe mit dieser Beziehung zu Christus. Zur Ruhe kommen darf ich nicht verwechseln und ich darf es auch nicht eintauschen mit unterwegs sein im Dienst. Nein, wir sind auch wirklich angekommen. Sind wirklich angekommen. An dem Ort, den Jesus vorbereitet hat. Neue Beziehung zu Gott. Wir sind angekommen. Das muss unser innerer Antrieb sein. Dahin müssen wir uns auch immer wieder bemühen, das zu sehen und dahin kommen. Es ist so ermüdend, so manche Diskussionen zu führen, zu hinterfragen, ob das alles reicht, was ich tue. Nein, es reicht nie. Aber Christus hat alles erreicht. Er ist nicht nur für meine Sünden gestorben, sondern er hat für mich auch ein ganz gerechtes Leben gelebt. Auch das ist jetzt meins, weil er in mir lebt. Und Gemeinde ist eine neue Gemeinschaft und sie hat einen neuen Lebensraum, eine neue Lebenswirklichkeit. Aber wenn sie nicht aufpasst, kann sogar die Gemeinde Jesu darin verkommen, dass sie nur noch extrinsische Akzente sieht und nur noch die im Blick hat und nur noch mit Zollstock unterwegs ist. Wie die Pharisäer. Jesus kommt und sagt, ich bin das Leben, in mir habt ihr das Leben und den Zugang zum Vater kommt. Wenn ihr mich aufnehmt, dann bin ich in euch und ihr in mir, ihr seid angekommen. Endlich. Alles andere folgt. Aber das müssen wir wissen. Dann reden wir auch miteinander über all die Themen ganz anders. Wir sind angekommen. Und wieder wie so in einem wahren Zuhause geht es um gegenseitige Liebe. Davon spricht Jesus hier, von der Liebe Gottes zu uns, die sich schon immer in Taten, Begegnungen, Worten gezeigt hat und dass sich unsere Liebe zu ihm zeigt, im Halten seiner Gebote. Es ist eine Folge von dem, keine Bedingung. Und so sagt Jesus das hier nochmal und bestätigt, dass wir im Grunde auf den Vater hören werden, wenn wir Jesus lieben und ihn ernst nehmen. Vers 24, wer mich nicht liebt, hält meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. Worte des Vaters, die hat Jesus weitergegeben. Er ist der Logos Gottes. Johannes 1. Der Logos kam in diese Welt, hat uns Worte übermittelt vom Vater. Und davon hat Jesus uns, Johannes uns in den letzten 14 Kapiteln berichtet. Ihr sagt, dies habe ich zu euch geredet, während ich bei euch bin. Die Worte des Vaters habe ich euch vermittelt. Das heißt, alles, was wir im Evangelium bis hierhin gehört haben, hat im Kern das zum Thema. Der Vater redet und sammelt sein Volk und wird unter seinem Volk wohnen, in seinem Volk. Durch den Geist Gottes. Also hier mit diesem ersten Punkt bei Gott wohnen und dass Gott in uns wohnt, beginnt alles. Vergesst das nicht, wenn ihr unterwegs seid. Ich bin noch angekommen. Das betrifft nicht mehr die ganze Welt allgemein, sondern nur die, die glauben, intern. Das heißt, diese Abschiedsreden, die wir gerade betrachten, betreffen Nachfolger. Sie bekommen diese Offenbarung, wie ihre Zukunft und ihre Beziehung zu Gott aussehen wird, wenn Jesus nicht mehr da ist. Wie Gott sich ihnen zukünftig weiter offenbaren wird in ihnen. Und wie sieht diese Zukunft aus? Jesus deutet hier eine Änderung an im Blick auf das Reden, wie es bisher war. Judas fragt, was meinst du mit Offenbarung uns gegenüber und nicht gegenüber der Welt? Jesus sagt, ich habe zu euch geredet, während ich bei euch bin. Aber alles klar, Jesus war ja da. Und gut möglich, dass die Apostel gedacht haben, ja, wie soll das denn gehen, wenn er weg ist? Wie soll das denn noch gehen? Wer wird dann seine Worte noch in Erinnerung haben? Und wenn die Jünger ehrlich sind, dann haben sie ja gemerkt, wie, die sie nicht mal seine Worte, die sie akustisch gehört haben, bewahren konnten. Sie haben sie oft missverstanden, oft vergessen. Manchmal dumme Jüngerfragen gestellt, wie wir sie auch hin und wieder stellen. Sie haben vieles nicht verstanden. Jesus hatte ihnen im Laufe der Jahre so vieles erklärt, als er unter ihnen war. Da hatten seine Worte in mündlicher Form, haben sie gehabt. Wie soll das zukünftig aussehen? Was wird mit diesen Worten passieren, die Jesus gesprochen hat, wenn er weg ist? Ist alles in Vergessenheit geraten? Wie sollten die Apostel nur in der Lage sein, sich bis ins Detail an die Einzelheiten zu erinnern? Dann hören wir jetzt, wie Jesus darauf antwortet. Er tröstet sie wieder, führt sie wieder zur Ruhe. Der Sachwalter. Aber der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Ihr seid zu Hause. Keine Sorgen. Aufgewühlte Nachfolgerseele kommt zur Ruhe. Das ist der zweite Gedanke. Angekommen sein heißt, Frieden zu haben. Kommt bei all den Fragen zur Ruhe, sagt Jesus, auch wenn ich weg sein werde. Seid nicht beunruhigt. Jesus spricht hier wieder von einem der großen Werke des Heiligen Geistes, der sie zu ihrer Aufgabe befähigen wird, seine Worte festzuhalten. Ein Geheimnis, ist ein Wunder. 11 Jüngern anzudeuten, dass das Evangelium durch sie in alle Welt getragen wird, hey, da wirst du schon unruhig. Da könntest du innerlich, boah, wie soll das werden auf dem Weg, wie schaffe ich denn das, ich werde verrückt. Wie beunruhigend die Andeutung von Jesus auch war, wegzugehen. Die Apostel, sagt Jesus, ihr werdet Kraft von oben bekommen. Er wird das Entscheidende tun. Er wird lehren. Er wird euch erinnern. Bei den Aposteln war das nochmal eine ganz eigene Sache. Das war wichtig, sonst hätten wir diese Details doch gar nicht hier. Wir hätten kein Neues Testament. Das heißt, wie kommen Sie, die Jünger und auch wir zum Frieden? Keine Panik. Der Heilige Geist wird lehren und er wird erinnern. Eine heilige Gelassenheit in Gottes Volk wäre manchmal nicht schlecht. Er wird alles lehren. Das eine und so der Urheber aller nachfolgenden neuen Lehren und Offenbarungen sein. Wir haben noch mehr im Neuen Testament dann, wo Paulus sagt, ich habe ein Wort vom Herrn empfangen. Das ist aber jetzt vorbei. Wir haben alles, was wir wissen müssen. Und dann auch alles das, was Jesus gerade im Obersaal zu ihnen sagte, wird nicht in Vergessenheit geraten. Und Jesus hat Wort gehalten. Wir reden heute über das, was er im Detail vor 2000 Jahren gesprochen hat. Warum? Weil wirklich dieser Sachwalter gekommen ist, der Heilige Geist, der die Apostel an alles erinnert hat. Sie werden durch den Geist in ihrem Verstand zu neuem Leben erweckt werden und sie werden sich erinnern. Und Johannes schrieb dieses Evangelium, ich glaube, im Jahr 90 nach Christus. Und er hat sich im Detail erinnert. Zu Hause zu sein bedeutet zu wissen, dass Gott nicht nach wie vor zu uns redet und sich mitteilt. Seid sicher, Gott offenbart sich weiterhin. Irritierend ist da eher heute die Suche nach einer außerordentlichen Spiritualität, die wir oft so angehen, um Gott zu hören. Und Abkürzungen nehmen. Darf ich das auch mal erweitern auf uns als Gemeinde? Oft meinen wir, okay, auch ich als Pastor, wir müssten die Gemeindewelt retten. Könnt ihr mir glauben, dass ich manchmal schlaflose Nächte habe, so bei manchen Diskussionen und Fragen? Glaubt ihr mir das? Und wir tun so, als würde es diesen Beistand nicht geben, der weitaus besser lehrt, als wir es jemals könnten. Der weitaus besser und tiefer einen Menschen kennt als wir. Wir sehen doch nur das Äußere. Paulus schreibt in 2. Timotheus 2, Vers 19, der Herr kennt die Seinen. Der Geist, den ich geben werde, der wird euch alles lehren. Also am Ende nicht der Buchstabe, sondern ich selbst durch meinen Geist. Jesus will keine äußeren Ersatzhandlungen oder Sonderwege, sondern er selbst, der in uns lebt, wird uns erinnern und lehren. Das ist eines der Probleme, warum viele mit dem Glauben, warum viele auch mit Jesus nicht weitergegangen sind, weil seine Gemeinde diesem Geist oft keinen Raum gibt. Man macht alles fest am Äußeren. Extrinsisch. Wir wollen die Kontrolle. Wir meinen, hier korrigieren zu müssen, hier jemanden zu bewahren. Wir vergessen einfach zu leben. Im Haus Gottes. Uns zu freuen in Christus und an Christus. Lauf nur am Checken. Falsch oder richtig. Das ist nicht das Leben, wozu wir berufen sind. Ich weiß, ich bin jetzt sehr einseitig. Lass mich heute mal einseitig sein. Es gibt auch eine andere Seite, ist mir völlig klar. Es geht von der Atmosphäre im Haus Gottes. Von einer Atmosphäre auch in mir. Was wühlt mich auf? Was bringt mich eigentlich ständig in Unruhe? Lässt mich nur unterwegs sein. Der Heilige Geist selbst wird uns leiten, helfen, erinnern. Denk dran, er ist auch der Beistand, auch um die Gemeinde zu führen. Das muss ich neu lernen. Ganz ehrlich, das muss ich neu lernen. Komm zur Ruhe, er ist da, er lehrt, er weiß, was er tut. Und wenn wir ihm das nicht zutrauen, dann stehen wir in der Gefahr, Ersatzhandlungen in der Kirche für das Wirkliche zu fördern. Extrinsisch von außen. Wir wollen die Kontrolle. Wir haben sie doch eigentlich gar nicht, das wissen wir doch. Keiner von uns kann einen Menschen wirklich bekehren. Keiner von uns kann einen Menschen wirklich verändern. Rituale oder wir suchen nach neuer Spiritualität, weg von der Schrift. All das ist es nicht. Ich weiß, da gibt es für alles auch eine andere Seite. Alles, was ich hier sage, kann fehlinterpretiert werden. Seid bitte gnädig mit mir heute Morgen. Ihr merkt, wie sehr eine Gemeinde den Geist Gottes braucht, das jetzt in unseren Gedanken zu sortieren. Wir brauchen alle Anleitung. Wir brauchen Lehre. Wir brauchen Korrektur. Das ist nicht die Frage. Das ist unstrittig. Der Heilige Geist wirkt unter uns durch den anderen auch in der Gemeinde, dass wir da klar sind. Unter anderem sind wir doch deswegen heute Morgen hier. Wir haben den Bibelinformationsabend. Wir haben Hauskreise. Aber das deswegen, dass der Heilige Geist selbst uns alle lehrt. Dass wir offen sind, so wie die Jünger damals viele Fragen stellen und auch mal da zusammen ringen. Aber das Ziel ist dadurch, innerlich zu wachsen im Glauben. Wir wollen Leben von Christus und nicht das Leben, was andere von uns erwarten. Lehre ist Hilfe zum Leben und Gott will, dass wir leben. Wo das geschieht, da wird das neue Leben nach außen hin sichtbar. Es wird einfach. Gott, was ist das für ein Zuhause, wo Frieden einzieht, weil Gott da ist und durch seinen Geist uns erinnert und leitet. Wie ist diese Stätte von der Atmosphäre her geprägt, wo Gott der Vater und Gott der Sohn Wohnung nimmt? Ein Zuhause des Friedens mitten in einer chaotischen Welt. Hier ist nochmal, was Jesus im Vers 24 sagt. Frieden lasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz werde nicht bestürzt. Seid auch nicht furchtsam. God is in control. Gott weiß, was er tut. Gott erreicht seine Ziele. Was ist das für ein Wort hier? Das ist ein Wort für die, die bald ohne Jesus in dieser Welt der Unordnung, der Kriege leben werden. Seine Jünger damals, die Apostel. Inneren Frieden, trotz äußerem Chaos. Davon redet Jesus her intern. Und das meint das Lied, was wir am Anfang gesungen haben, sein Haus. Hier ist ein Ort des Friedens. Liebe Gemeinde, spiegeln wir das wider, was Jesus hier sagt. Wir haben Frieden mit Gott. Oder sind wir nur unterwegs, irgendwas zu tun, damit wir Gott zeigen, dass wir es auch wert waren, in diesem Haus zu leben? Frieden mit Gott. Kennt ihr die Aussage von Eltern? Ich bekenne, ich habe es hin und wieder gehört. Komm du mir nach Hause. Haben wir gehört? Das hat nichts Gutes verheißen. Oder wenn man zu Hause hört, warte bis der Papa da ist, dann kannst du was erleben. Oh, da wusste ich, oh, hey. Leute, es ist nicht schön, zu Hause zu sein und Panik zu haben, dass irgendwas doch nicht stimmt in der Beziehung. Was ich übersehen haben könnte, immer mir was geleistet hätte, ja nicht übersehen darf, immer mit die Frage zu haben, mache ich auch alles richtig? Wenn andere mir in diesem Haus immer sagen, was das ist, was da noch fehlt, dann bin ich nie zu Hause. Ich will aber erstmal zu Hause sein. Christus in uns, Christus in seiner Gemeinde. Er hat uns verbunden, wir stehen da zusammen. Ich will zu Hause sein. Auch äußerlich in der Gemeinde, weil Christus in uns lebt. Intern ist eine Rede des Messias an die, die glauben. Er ermutigt und er droht ihnen nicht. Ja, keiner von uns ist perfekt, keiner wird es in diesem Leben ganz sein. Wir kämpfen alle mit Sünde und es kann uns beunruhigen und es ist gut, wenn es uns beunruhigt. Aber wenn es uns lähmt, wenn es uns nur unter Druck setzt, uns immer weiter gehen lässt, hecheln lässt, keep me running, immer nur laufen, 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 kommst du nicht zur Ruhe. Darf ich euch sagen, hey, wir sind zu Hause. Christus in uns. Wir in Christus. Ich habe ein Wort aus Jesaja 53, Vers 5. Ich wusste nicht, ob ich euch sage, weil es mir so viel bedeutet. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm. Ich bin einer, der, oh Gott, er wird mich strafen, oh, hier wieder daneben, und oh, das, oh meine Güte, und da, und die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm. Du kannst zu Hause sein. Du kannst zur Ruhe kommen. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Das sind Worte, die wir brauchen. Ich bin auch, nachdem Gott in mir Wohnung genommen hat, nach wie vor ein Mensch. Ich bin derselbe Mensch, der noch irgendwie verändert. Ich bin Individuum, exakt dieselben Geburtsdaten habe ich, alles ist gleich und trotzdem neu. Bei dir ist es genauso, wenn du zu Gottes Familie gehörst. Ich bin nach wie vor ein Mensch, aber da ist dieses Neue in mir. Gott sieht uns nicht mehr mit den Augen des Gesetzes, sondern mit denen der Liebe. Und wir erkennen Gott nicht mehr als Richter, sondern als Vater. Wir kommen nach Hause. Und er hat Interesse an uns und wir können uns an ihn direkt wenden. Wir haben alle einen Zugang. Wir wohnen bei ihm, er wohnt in uns, obwohl er überaus herrlich und heilig ist. Aber er hat alles getan, dass wir diese Enge haben. Unsere Gerechtigkeit ist im Himmel und die ist Christus. Und dadurch und nur dadurch wird meine Einstellung anders. Und ich werde gehorsam sein, weil wir Gott lieben, innerlich. Ich will wissen, wie Gott denkt. Gott ist Frieden. Die Strafe hat ein anderer übernommen. Wisst ihr, die Größten, wenn ihr in der Schrift lest, die Größten in Gottes Reich haben zu allen Zeiten hier ihre Heimat gefunden und Trost. Wie lieb sind mir deine Wohnungen, Herr Zebaoth. Wenn ich bei dir bin, ich zur Ruhe. Erlebe ich Frieden in meiner Zerrissenheit. Und die Erkenntnis Gottes selbst weckt in Menschen diese Sehnsucht nach mehr Erkenntnis. Liebe KFB, wir und Freunde, wie ihr hier seid, wir haben uns nicht retten können aus eigener Kraft und wir können uns nicht verändern aus eigener Kraft. Veränderung ist etwas, das passiert, wenn wir zu Hause im Haus Gottes wirklich angekommen sind und er in uns lebt und er uns erinnert und er uns lehrt. Und wenn wir das zulassen. Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Gott, wir lernen schnell in dieser Welt, nicht zu sehr auf Frieden uns zu verlassen. Krieg und Frieden kommen so schnell. Und trotzdem sehen wir uns nach dauerhaften Frieden, auf den wir uns verlassen können und den der Apostel Paulus im Römerbrief beschreibt, einen Frieden, den Christen jetzt haben. Welche Feindschaft, welcher Krieg hat Christus für sein Volk, das er retten wird, beendet? Welchen Krieg? Unsere Feindschaft mit Gott? Vorbei! Vorbei! Und wenn dieser unheilige Krieg mit Gott vorbei ist, wenn wir gerechtfertigt sind durch den Glauben, dann ist der Krieg für immer vorbei. Mit der Reinigung von unseren Sünden und der Proklamation der göttlichen Vergebung sind wir einen Friedensvertrag mit Gott eingegangen. Und der hat ewige Gültigkeit, ewig. Und zum Frieden. Das beschreibt Paulus im Römerbrief. Die erste Frucht unserer Rechtfertigung, die er herrlich entfaltet im Römerbrief, ist, haben Frieden mit Gott. Da wir nun gerechtfertigt worden sind, Römer 5, Vers 1, aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. So angekommen da. Und dieser Frieden ist ein heiliger Frieden, ein makelloser, die irdischen Erfahrungen übersteigender Frieden. Es ist ein Frieden, der nicht zerstört werden kann, der in uns ist, der unabhängig von der äußeren Lage ist. Wenn Gott einen Friedensvertrag unterzeichnet im neuen Bund, gezeichnet durch das Blut von seinem Sohn, dann hat er Gültigkeit, dann ist der Krieg vorbei. Hier sagt, seid nicht furchtsam. Was für eine Ermutigung. Natürlich sündigen wir danach noch, wir rebellieren noch, wir vollbringen noch gottfeindliche Taten. Tue ich. Manchmal sogar bewusst. Aber wir haben einen Fürsprecher beim Vater, einen Mittler, der den Frieden erhält, der im Himmel ist, der für uns eintritt. Jesus bringt uns Frieden mit Gott, weil er den Zorn Gottes auf sich nimmt und am Kreuz ableitet von uns. Und er bringt uns den Frieden. Davon schreibt Paulus in Philipper 4. Und der Friede Gottes, jetzt redet er zur Gemeinde, der allen Verstand übersteigt, der wird eure Herzen und euren Sinn bewahren in Christus Jesus. Bist du schon angekommen da? Darf mal zur Ruhe kommen. Die Welt kann nur Frieden wünschen, nicht geben. Christus kann echten Frieden geben. Und deshalb sollen wir uns nicht fürchten. Völlige Liebe treibt die Furcht aus, sagt Paulus. Kennt man diesen Frieden, braucht man sich über die Dinge in der Welt keine Sorgen zu machen. Er bleibt in uns. Ja, nicht mal über Fragen in der Gemeinde, wo wir meinen, kontrollieren zu müssen. Er ist da, so wie versprochen. Dort bei Gott zu Hause zu sein, bedeutet, diesen Frieden zu erleben. Gottes Volk wird bleiben in diesem Frieden. Ich habe es vorhin gelesen im Psalm 23. Und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Warum? Wir haben Frieden mit Gott. Angekommen. Und in diesem Frieden treffen wir uns in seinem Haus, weil er uns seinen Frieden nach wie vor gibt, auch im Miteinander, indem er unsere Herzen und Sinne bewahrt. Er tut das. Ich kann es nicht. Wie oft habe ich oder auch wir erlebt, dass man sich in diesem Haus auch richtig die Köpfe mal waschen kann. Das gehört irgendwie alles dazu, diskutieren kann. Aber wenn es uns trennt, ist es nicht mehr schön. Dann ist alles wirklich sehr, 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 sehr auf der Kippe. Frieden. Und ein letztes. Angekommen sein bedeutet, auch der Zukunft getrost ins Auge zu sehen. Ganz ehrlich, das können eigentlich nur Christen. Ihr habt gehört, dass ich euch gesagt habe, ich gehe hin und ich komme zu euch. Wenn ihr mich liebtet, würde ich euch freuen, dass ich zum Vater gehe, Zukunft, denn der Vater ist größer als ich. Ich gehe hin. Ja, aber er sagt auch, ich komme zu euch. Und jetzt müssen wir mal genau hinhören. Er sagt, ich gehe, das sagt er. Zunächst geht er ans Kreuz und dann geht er zurück zum Vater. Oha, was wird dann sein? Wie soll das gehen? Was löst Unruhe aus? Und dann sagt er noch was. Ich komme aber auch zu euch. Ich komme zu euch. Und tatsächlich geschehen nach der Kreuzigung, als Auferstandener, ist er zurückgekommen. Und nach seiner Himmelfahrt sendet er den Heiligen Geist und kommt wieder zu seinem Volk. Also er sagt mit anderen Worten, ihr könnt euch auch in Zukunft freuen. Das, was ihr jetzt habt, bleibt. Es geht um Trost, der Freude bewirkt in dieser Beziehung, obwohl er seine Jünger zurücklassen wird. Gut, wenn die Jünger ein bisschen geistlich reifer gewesen, hätten sie das verstanden, dass das Weggehen Jesu notwendig war. Aber sie verstanden es erst viel später. Das haben sie nicht verstanden an dem Abend. Und dass der Vater größer ist als Jesus, hat nichts mit dem Wesen von Vater und Sohn zu tun. Sie sind eins. Jesus hat gesagt, ich und der Vater sind eins. Es geht hier um die Rolle, die Jesus bei seiner Fleischwerdung hatte. Er hat sich dem Vater untergeordnet. Philipper 2. Er hat alles zurückgelassen. Das meint er hier. Das heißt, in der Ausführung des göttlichen Plans der Erlösung hat sich Jesus erniedrigt. Und dann als Abschluss noch, diese Offenbarung soll Ermutigung sein für seine Jünger später. Wie sagt er? Ich habe es euch jetzt gesagt, bevor es geschieht, damit, wenn es geschieht, ihr glaubt. Merkt ihr, wie Jesus Vorsorge trifft für seine Leute? Jesus redet solche Dinge, damit die Jünger nachher, also zukünftig, sich erinnern und erkennen können, dass er es ja vorher gesagt hat. Wir hätten es wissen können. Wir hätten es wissen können, er hat es gesagt. Und diese Prophetie war sozusagen eine Bestätigung seiner Person für die Zukunft. So hat er es gesagt und so ist es eingetroffen. Ich glaube, dass das einer der Hauptgründe ist für Prophetie. Nicht um unsere Neugier zu befriedigen oder spirituelle Erfahrungen zu machen, sondern um Glauben zu stärken. Wir können daher auch heute sagen, nachdem die Apostel uns dieses Wort hinterlassen haben, was sie aufgeschrieben haben, da ist auch Prophetie drin. Warum? Damit wir glauben, ermutigt werden, viele Dinge, die noch in Zukunft sind, dass wir lesen, Jesus hat es gesagt. Und dann redet Jesus abschließend davon, was in einigen Stunden passiert und warum sie das, was er ihnen gerade sagt, verinnerlichen müssen. Lass uns die letzten Verse noch lesen. Ich werde nicht mehr vieles mit euch reden, denn der Fürst der Welt kommt und hat nichts in mir, aber damit die Welt erkenne, dass ich den Vater liebe und so tue, wie mir der Vater geboten hat, steht auf, lasst uns von hier weggehen. Hört mit dieser Aussage, ich werde nicht mehr vieles mit euch reden. Da leitet Jesus sozusagen das Ende seiner internen Unterredung in diesem Obersaal ab. Diese Reden und diese Gespräche mit seinen Jüngern leiten das Ende des offenen Zusammenseins mit seinen Jüngern ein und auch das Ende seiner Tage auf dieser Erde. Und er deutet an, was in wenigen Stunden passieren wird auf der geistlichen Ebene. Schaut mal kurz hier vorne. Denn der Fürst auf der geistlichen Ebene wird in wenigen Stunden, das war das, was kurz bevorstand, denn der Fürst der Welt kommt und hat nichts in mir. Satan wird bald seine Stunde haben. Und Jesus betont, dass er aber keinen Angriffspunkt hat. Jesus ist ohne Sünde. Und für die Jünger war Jesus bisher immer jemand, der die Kontrolle hatte. Aber in ein paar Stunden wird es wie aussehen, als wenn er die Kontrolle verliert. Am Kreuz. Und das wird sie irritieren. Und er redet so mit ihnen, damit sie festbleiben. Aber wie im ganzen Evangelium, so betont Jesus auch hier, dass durch das, was dann passiert, er seine Liebe dem Vater gegenüber zeigt, indem er bereit war, sich als ein unschuldiges Opfer zu geben. Und man guckt hier vorne. Aber, sagt er, warum geht er diesen Weg auch? Damit die Welt erkenne, dass ich den Vater liebe und so tue, wie mir der Vater gegeben hat. Jesus zeigt seine Bereitschaft, dem Vater zu gehorchen, dessen Plan zu verwirklichen, zur Rettung von Menschen. Womit zeigt er die Bereitschaft? Könnt ihr aus dem Text heraus lesen? Ich muss ein bisschen länger drüber nachdenken, was er damit meint. Schaut, hier steht das Wort damit. Jetzt kommt womit? Damit, sagt er, damit die Welt erkennt. Und vielleicht ist es besser an dieser Stelle, ich habe es mal hier so eingezeichnet, einen Doppelpunkt zu setzen. Er sagt, damit die Welt erkenne, dass ich den Vater liebe und so tue, wie mir der Vater geboten hat. Doppelpunkt. Jetzt stehen wir auf und wir gehen nach Jerusalem. Das heißt, sie haben an dieser Stelle zu dieser Zeit den Obersaal so langsam verlassen. Jesus wird sie weiter lehren, aber es wird auf dem Weg nach Jerusalem sein. Obersaal ist Ende. Damit die Welt es sieht, ich werde jetzt nach Jerusalem gehen. Lass uns aufbrechen. War viel, ich weiß. Ich möchte aber trotzdem noch ein paar Gedanken euch sagen, uns persönlich. Augustinus hat mal gesagt, unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Ich denke, Jesus hat das mit seinen Worten hier ausführlicher seinen Jüngern auch nochmal gesagt. Das heißt für uns, es geht um ein Glaubensleben von innen nach außen. Ein Glaubensleben, das nicht aus dieser inneren Beziehung heraus gelebt wird, braucht äußeren Antrieb. Das ist aber kein Leben aus der Kraft Gottes. Keine echte Liebe, dadurch auch kein echter Gehorsam aus Liebe. Nur Pflichterfüllung. Und wir tarnen es, also wir müssen Gott gehorsam sein. Wir reden viel über Gebote. Es geht beim wahren Angekommensein bei Christus und dem Vater durch den Heiligen Geist um die Frage nach dem Verhältnis von innen nach außen. Nach unseren Motiven, was uns treibt. Und liebe Gemeinde, mal unter uns, also intern, was ist innen bei uns? Alle noch irgendwie gestresst unterwegs? Oder sind wir irgendwie auch angekommen und strahlen das auch aus, wenn wir uns sehen? Prägt das unsere Atmosphäre, unser Miteinander? Jesus spricht häufig davon, dass er in uns ist, dass er mit seinem Geist in uns lebt und uns erfüllt von innen. Was ist eigentlich die innerste Provinz unseres Lebens? Die Frage steckt hier dahinter. Was füllt uns wirklich aus? Was ist das Tiefste, das Zentrum deines Lebens? Was ist das Innerste? Wir sehen doch alle von uns nur die Außenseite. Ihr seht mich jeden Sonntag meistens hier stehen, wie ich hier stehe. Ihr seht nicht, was ich denke. Ihr seht meine Kämpfe nicht. Ihr seht nicht, was tief in mir drin ist. Was ist denn darin verborgen? Sag's mir doch mal einer. Ich habe mein Herz selber oft nicht. Viele empfinden eine tiefe innere Leere, manchmal ein Getriebensein. Es genügt nie. Du kannst immer mehr machen. Viele quält die aufrichtige Frage, mache ich alles richtig, damit Gott mich annimmt oder bestätige ich Gott, dass ich die Rettung auch wert war? Viele verbergen und verkapseln ihre Wut, ihre Enttäuschung, ihre Unsicherheit tief innen. Das ist auch möglich, ist Innenleben. Kein Friede, keine Sicherheit, keine Leitung durch den Heiligen Geist, keine Ruhe, kein Angekommensein. Liebe Gemeinde, ich sage euch, was in uns ist, kommt irgendwann raus. Es kommt raus. Wer innerlich verletzt ist, der verletzt andere. Wer sich selbst ärgert, der ärgert auch andere. Wer tief innen unbefriedigt ist, der ist auch unzufrieden über andere. Wer sich minderwertig fühlt, der macht oft andere minderwertig. Wer sich selbst unter frommen Druck setzt, der setzt auch bald andere unter frommen Druck. Was in uns ist, kommt raus. Und wenn wir Jesus sehen, und wir haben ihn nun im Johannesevangelium in den letzten 2 Jahren etwas näher gesehen, dann merken wir, der ist ein Mann, der ist ganz echt. Der ist tief in sich voll nach Gottes. In seiner Liebe war er eins. Und nach außen hat er Liebe weitergegeben. Er war ganz authentisch, echt. Bei ihm war Anspruch und Wirklichkeit identisch, wie bei keinem Menschen vor ihm und nach ihm. Bei ihm war Wahrheit und Gnade und beides 100%, nicht 50-50. Und das Unfassbare, was wir heute durch seine Rede gelernt haben, seine interne Lehre, er will uns, seinen Kindern, auch dieses Leben geben. Das will er. Er will, dass wir erfüllt werden von ihm, weil er in uns wohnt. Jesus deutet uns ja eine großartige Offenbarung, Verheißung aus dem Alten Testament an. Und im Alten Testament ging es um den neuen Bund, Jeremia 31, Vers 33, vielleicht kennt ihr den Text. Ich will mein Gesetz in ihr Inneres, auf ihr Herz schreiben. Eine Not ist doch, dass wir alle sehr viel wissen, aber es nicht umsetzen können, oder? Geht euch das anders wie mir? Wir reden doch hier sogar über die Gebote, über die Gesetze, ist doch alles gut. Und wir wissen aber auch, dass wir sie halten sollen, aber wir halten sie eben nicht. Wir leben in dieser Diskrepanz, aber gerade in dieser Diskrepanz will Gott viel mehr als nur von außen heran uns verändern. Gott will und hat seine Weisungen in uns hineingelegt. Hesekiel 36. Gott bewirkt es. Achtet mal genau, was Gott hier sagt. Altes Testament, Hinweis auf das, was er tun wird im neuen Bund. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechte bewahrt. Wo ist das Wirklichkeit geworden? Apostelgeschichte 2, Pfingsten. Er tut das. Das macht keinen Sinn zu appellieren. Druck zu machen, ihr müsst und ihr solltet. Und Gott will, dass wir leben. Lass uns da zusammen dranbleiben als Gemeinde an diesem Thema und gemeinsam ringen, aber auch ankommen. Zur Ruhe kommen. Auch Frieden haben, nicht ständig unterwegs. Auch mal das feiern, was Gott unter uns tut. Auch mal über seine Herrlichkeit reden und nicht nur über Gebote und dies und jenes und was uns alles so auf dem Weg auch beschäftigt. Wer im Schutz des Höchsten sitzt, wird bleiben. Im Schatten des Allmächtigen. Darum geht's. Jesus, ich danke dir, dass du deine Jünger so vorbereitet hast. Auf die Zeit, wie sie sein wird, wenn du weg bist. Nun sind wir in dieser Zeit. Wir wissen, dass du nicht mehr sichtbar hier lebst. Aber du hast uns nicht allein gelassen, sondern lebst in uns. Und wir bitten dich, dass du immer mehr Raum nimmst in uns, damit wir nach außen aus Überzeugung das leben, was dir wichtig ist. Und hilf uns als Gemeinde, auch zur Ruhe zu kommen, dass wir wissen, wir sind eigentlich angekommen, aber eben noch nicht am Ziel. Danke, dass du uns veränderst. Danke für deinen Frieden.